Im Namen des Bündner Heimatschutzes möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Tafelrunde Baukultur. Ich danke allen, die sich bereit erklärt haben, an dieser Podiumsdiskussion mitzumachen. Ich werde Sie nachher noch ganz kurz vorstellen. Wir danken auch und ganz besonders dem Kloster Disentis, das uns hier Gastrecht gewährt in ihren Räumlichkeiten und vor allem auch Herrn Silvio Bernasconi, der das hier vorbereitet hat, und auch Herrn Pater Niklaus, der uns da bei der Technik dankenswerterweise behilflich war. Dorf und Identität, so heißt dieses Podium heute. Im Zentrum der nachfolgenden etwa eine Stunde vielleicht, wird die Frage stehen, wie lässt sich ein Dorf bzw. eine Gemeinde im baukulturellen Sinne qualitativ hochstehend weiterentwickeln? Welche Fragen stellen sich da? Welche Kräfte wirken auf diese Entwicklung ein? Welche Instrumente hat man zur Verfügung, um diese Entwicklung zu steuern oder gut zu steuern im Idealfall? Auch wenn wir das in einem allgemeinen, grundsätzlichen Sinn diskutieren wollen, so wird das Beispiel Disentis doch vermutlich im Vordergrund stehen. Das ist auch gut so. Disentis ist eine recht exemplarische Gemeinde für Graubünden. Wir haben, ich rede jetzt einmal vom Dorf, eine Siedlung, die in eine mächtige, wahnsinnig wirkungsmächtige Landschaft eingebettet ist. Wir haben ein Dorf, das geprägt ist von ein paar ganz herausragenden baukulturellen Monumenten, würde ich sagen. Die sind in der Regel mit dem Kloster verbunden. Es gibt aber eben auch das Gegenteil, es gibt Leute, die schwierig sind, gelinde gesagt, schwierig sind, was ihre Platzierung anbelangt, was ihre architektonische Ausgestaltung anbelangt. Es gibt einen Umgang mit Altbausubstanz, der im Idealfall gut ist, aber auch weniger gut sein kann. Es gibt Außenraumgestaltungen, die eben gut sind oder auch weniger gut sind. All diese Probleme stellen sich eigentlich in allen Dörfern gleich. Wir stehen jetzt hier im Jahre 2014, die aktuelle Situation, die muss man nehmen, wie sie ist und wie arbeitet man mit dieser Situation weiter. Das sind die Fragen. Bei Dorfentwicklungen sind immer verschiedene Akteure involviert. Wir haben einige dieser Akteure heute eingeladen. Da ist immer involviert die Gemeinde. Als Vertreter der Gemeinde konnten wir Herrn Iso Mazzetta gewinnen. Er ist Baufachchef hier in diesem Dienst. Es gibt die Planer, die Ortsplaner. Heute bei uns ist Casanova, die Ortsplanerin der Gemeinde diesen Tisch. Es gibt die Bauenden, auf der einen Seite Bauherrschaft und ihre Architekten. Für diese werden vertreten heute von Joana Caminata, den ich Ihnen nicht weiter vorstellen muss. Die Weiterentwicklung einer Gemeinde oder eines Ortes ist in der Regel aber auch mit Eingriffen in das Vorhandene verbunden, eine vorhandene räumliche Situation oder in vorhandene gebaute Strukturen, sei es das Ortsbild als solches oder seien es einzelne Gebäude. Und da kommen immer auch Schutzinteressen ins Spiel, wenn es sich um wertvolle Gebäude handelt. Als Vertreter dieser Schutzinteressen haben wir eingeladen einen Bauberater der kantonalen Denkmalpflege, Johannes Florin. Wir dürfen nicht vergessen, die Denkmalpflege, die Aufgabe, die diese Denkmalpflege hat, das ist nicht einfach irgendein Hingespinst von ein paar weltfremden Spinnen, sondern das ist ein Verfassungsauftrag, das ist in der Bundesverfassung festgeschrieben, gesetzlich auch festgeschrieben, im Natur- und Heimatschutzgesetz. Die Denkmalpflege hat ihre ganz klare Aufgabe in diesen Dorfentwicklungssachen. Und es gibt Leute, die sich theoretisch mit Dorfentwicklungsfragen auseinandersetzen. Es freut mich sehr, dass wir mit Herrn Christian Wagner, Architekturprofessor an der HTW in Chur, für diesen Anlass gewinnen konnten. Er arbeitet seit Jahren zu raumplanischen Themen. Er ist Hauptverantwortlicher gewesen für die mit dem Wagner-Preis ausgezeichnete Plan von Flash. Und er hat am Beispiel von diesem TIS ein ebenfalls preisgekröntes Instrument entwickelt, das in Ergänzung zur rechtskräftigen kommunalen Nutzungsplanung die Entwicklung eines Dorfes positiv fördern, helfen soll, dieses sogenannte Baumemorandum. Er wird es nachher ganz kurz vorstellen als Einstieg in diese Podiumsdiskussion. Es gibt auch in dieser ganzen Dorfentwicklungssache Akteure, die wir hier jetzt haben wir keinen Vertreter finden können. Das sind Investoren, die am liebsten ungeschränkt, uneingeschränkt bauen möchten, die ihre eigenen Ideen haben. Es ist schade, dass wir niemanden finden können. Herr Wiesemann-Zelter hat sich sehr bemüht, einen solchen Investor hier aufs Podium zu bringen. Es hat sich niemand bereitet oder zur Verfügung gestellt, hier zu kommen. Das ist schade, es wäre nicht darum gegangen, jemanden an den Rand zu stellen, sondern das ist eine Realität. Das ist diese Leute auch, dass die auch ihre legitimen Interessen haben. Eine Podiumsdiskussion kann nicht stattfinden ohne einen Moderator. Ich danke Herrn Daniel Walser, einem Architekturprofessor, Professor an der HTW Chur, dass er diese Podiumsdiskussion führen wird. Jetzt übergebe ich an Christian Wagner. Er wird in etwa 15 Minuten das Baumemorandum vorstellen. Herzlichen Dank.
Ja, geschätzte Damen und Herren. So eine Podiumsdiskussion, das kann ja eine trockene Angelegenheit sein. Und damit das nicht allzu trocken wird und dass wir genügend Gesprächsstoff haben, habe ich einen kleinen Vorspann gemacht, der einerseits diese verschiedenen Berufsbilder oder diese verschiedenen Akteure, die da auch genannt wurden, ein bisschen näher vorstellt, noch was erzählen, was ist und was machen die genau. Und ganz kurz als eine Klammer da das Baumemorandum von diesem Tisch, damit Sie auch ein Instrument kennenlernen, sehen, das auch von anderen Gemeinden inzwischen kopiert wurde. Bündner Heimatschutz oder Heimatschutz überhaupt, das hat so immer noch einen etwas verstaubten Touch und man betrachtet diese Leute als irgendwelche Idealisten und ich möchte eigentlich starten, dass das Heimatschutz ein Thema ist, das viel weiter reicht, als man denkt. Und zwar hat es auch große wirtschaftliche Auswirkungen. Unsere Hochschule hat 2012 eine Gästebefragung gemacht. Also die Touristen wurden befragt zum Ortsbild, zu verschiedenen Kriterien. Und wenn ich Ihnen zeige, was da herausgekommen ist, in welchem Ausmaß werden Ihre Erwartungen erfüllt? Also beispielsweise die Landschaft, die erfüllt die Erwartungen weitgehend. Selbst die Gästefreundschaft, wo man ja immer so kritisch ist, das sei weniger gut als anderswo, schneidet sehr gut ab. Am schlechtesten schneidet das Ortsbild ab. Hier sieht man es. Und zwar mit 5,6 unter 6 Punkten. Das heißt, die Leute kommen mit Erwartungen, das wäre 6, und die Erwartungen werden enttäuscht über das Ortsbild. Das betrifft selbstverständlich nicht diesen Tisch, sondern das ist eine generelle Umfrage in Graubünden. Also eigentlich Grund genug, das Ortsbild oder eben was da alles dahinter steht, näher anzuschauen. Und deshalb ganz kurz Versuch, einen Einblick in diese verschiedenen Tätigkeiten zu geben. Dazu muss ich ein bisschen zurückblenden. Sie haben vielleicht alle kürzlich in 20 Minuten, da in der Zeitschrift 20 Minuten, diesen Aufruf gesehen. Ich war dabei. Haben Sie irgendwelche historische Ereignisse, die Sie miterlebt haben? Und da kamen da verschiedenste Beispiele. Für mich persönlich war eines der wichtigsten Ereignisse 1969 die Mondlandung. Und zwar wichtig deshalb, viele hatten damals noch keinen Fernseher. Und man hat sich getroffen in Nachbarsstube, man hat gemeinsam dieses Ereignis geschaut und das war eine so unglaubliche Sache, dass das eigentlich den meisten stark geblieben ist. 1969, vor 45 Jahren, und da geht eigentlich unter, dass 1969 ebenfalls eine ganz wichtige Abstimmung war, nämlich über den Verfassungsartikel zur Raumplanung. Das heißt, da wurde der Grundstein gelegt für unsere heutige Raumplanung. Kleiner Nebeneffekt, ja, das haben die Männer abgestimmt, die Frauen durften noch nicht. Das kam dann erst später, 1971. Ja, Und interessant ist, diese Abstimmung, die wurde am 14. September 1969 gemacht. Das heißt, morgen vor 45 Jahren haben wir das Raumplanungsgesetz eingeführt. Was heißt das? Bis dahin konnte man eigentlich bauen, wo man wollte, sofern man ein Grundstück besaß. Und wenn wir heute auf unseren Zonenplan schauen, dann gibt es an verschiedenen Orten Bauten, die entweder landwirtschaftliche Bauten sind oder es sind Bauten, die vor 1969 gebaut wurden. Und seither arbeitet man mit Zonen, mit Nutzungszonen, sei das eine Einfamilienhauszone, eine Mehrfamilienhauszone, die werden farbig angelegt und die bestimmen, wie und wo man bauen darf. In den letzten 45 Jahren sind die allermeisten, nein, sind alle Ortschaften eigentlich enorm gewachsen, so auch in diesen Quartiere, die da den Hang hinauf gewachsen sind, und die Ausdehnung wird immer größer auf alle Seiten. Und deshalb glaube ich, nicht nur in diesem Bild, sondern überall, wenn man dieses Bild anschaut, das jetzt aus dem Schweizer Mittelland ist, deshalb verständlich die Reaktion an der letzten Abstimmung, dass man gesagt hat, nein, so kann und soll es nicht weitergehen, bevor wir die grünen Wiesen bebauen in dieser Art, möchten wir zuerst all diese Flächen, die dazwischen der bebauten Struktur sind, die möchten wir zuerst füllen. Und deshalb das neue Raumplanungsgesetz sehr restriktiv für die nächsten Jahre. Es gibt da ein paar wichtige Punkte. Die Gemeinden sind weniger autonom. Das heißt, die einzelne Gemeinde kann nicht mehr so selbstständig entscheiden wie früher. Man muss die inneren Reserven aktivieren. Die meisten Gemeinden sind im Moment daran, die inneren Reserven überhaupt mal herauszufinden. Was ist denn da vorhanden? Man muss an raumplanerisch sinnvollen Orten einzonen, wenn überhaupt. Und diese Einzonungen, die sind überkommunal zu tätigen. Das heißt, im Moment wäre eigentlich das Gebiet von diesen Dis eingefroren und die weitere Entwicklung muss im Moment eher gegen innen. Oder da gibt es ja noch einige freie Flächen und auch freie Parzellen. Nach ihnen erfolgen. Das ist die Arbeit der Raumplanerin Esther Casanova, die hier mit dabei sitzt, und sie quält sich ab, wo, wie und warum und wie geht jetzt das überkommunal, und all diese Fragen, die mit unserer Abstimmung verknüpft sind, ist ihr Tätigkeitsfeld. Sie diskutiert nachher mit uns mit. Jetzt, wenn ich also nicht mehr da auf der freien Wiese bauen darf, sondern ich muss nach innen bauen, dann kommen solche Gegenden, solche Obstgärten in Frage, wie hier, in Schalanz. Und der Investor, der leider fehlt heute in der Runde, der würde da dieses Projekt hineinsetzen. Und damit das vielleicht nicht ganz so schlimm aussieht, oder eben hier beispielsweise, das wären ideale Objekte, da Ferienhäuser für Holländer zu machen. Nein, es geht ja nicht mehr, aber mein Teil Orten geht es noch. Und dass das nicht passiert, beziehungsweise dass das in klugen Rahmen passiert, das ist die Aufgabe des Denkmalpflegers. Und Sie geben mir sicher recht, wenn Sie dieses Bild anschauen, touristisch ist das wichtig, dieses Bild. Das ist das, was der Gast sucht. Ja? Er sucht da nicht das Ferienhaus da oben, er sucht dieses Bild. Und in diesem Sinne ist es eigentlich erstaunlich, dass die Denkmalpflege so einen schweren Stand hat, sei es finanziell, sei es in der Anerkennung. Eigentlich müssten wir im Sinne des Tourismus die Denkmalpflege massivsten unterstützen, weil die kümmern sich am ehesten noch um unsere Ortsbilder. Ich hoffe, dass das Plädoyer verstanden für die Denkmalpflege. Vertreter Johannes Florin wird sicher von seinen Sorgen nachher auch sprechen können. Ja, dann die Gemeinde. Das ist jetzt nicht Disentis, das ist Solio, aber ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von Armando Ruinelli und da hat er gesagt, ja, die Gemeinde. Früher war das anders. Da war ein Gemeindeamt noch ein Privileg und man war stolz. Heute möchte doch niemand mehr ein Amt in einer Gemeinde. Und er hat gesagt, in Soljo, wenn man da in die Gemeindeversammlung geht, dann muss man aufpassen, dass man nicht einschläft, weil sonst riskiert man, dass wenn man aufwacht, dass man zum Gemeindepräsidenten gewählt wird. Verständlich, denn die Arbeit in der Gemeinde, die ist oft im höchsten Grad undankbar. Und deshalb haben wir als Vertreter da Iso Mazzetta, der diese Seite beleuchten kann. Vielleicht muss man dazu sagen, Gemeindearbeit, wir haben ja da ein spezielles System, wir haben nämlich dieses berühmte Milizsystem, wo Leute, die eigentlich täglich in irgendeinem anderen Beruf arbeiten, abends oder oftmals genug auch tagsüber sich um Gemeindeanliegen kümmern müssen. Dieses Milizsystem hat viele, viele Vorteile, das hat aber auch immer länger große Nachteile, dass diese Leute zeitlich überfordert sind und auch inhaltlich an ihre Grenzen stoßen. Nehmen wir beispielsweise diesen Tisch. Also wenn es ums Bauen geht, haben wir ja alle möglichen Bauwerke, also da haben wir, ich weiß nicht wie viele Stockwerke, da haben wir alt, neu, nebeneinander das Kloster, die historischen Bauten im Zentrum oben oder die Einfahrtschaft. Also extrem heterogen. Zur Bewältigung dieser Arbeit haben wir eigentlich nur das Baugesetz, ein Baugesetz, nicht verschiedene, und den Zonenplan, den wir schon gesehen haben, plus einen Gestaltungsplan, der auch nicht viel mehr Aussagen macht. Also, für dieses Milizsystem eine ganz schwierige Aufgabe. Und ganz schwierig wird es vor allem, wenn es dann um die Gestaltung geht bei Bauvorhaben, beim Ortsbild. Da gibt es nämlich einen Paragraphen im kantonalen Gesetz, Siedlungen, Bauten, Anlagen sind nach den Regeln der Baukunst so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Und jetzt taucht dann eben die Frage auf, was ist dann jetzt das? Beispiel, oder? Wir haben das historische Gebäude hier, da kommt der Investor und sagt, ich mache alles ganz genau gleich, ich mache da an der Seite genau gleichen Steine, ich mache auch die Fenster abgeschrägt genauso und ein Satteldach drauf und auf der anderen Seite einen Rundbogen und ja, ist jetzt das Gleiche oder nicht? Und dann gehen die Diskussionen los, je nach Standpunkt, den sie haben. Also hat die Gemeinde einen Bauberater, der da helfen soll, und da wäre ich jetzt bei meiner Person in der ganzen Runde. Mir geht es auch nicht anders. Wenn ich mit den Leuten sprechen muss und jetzt beraten muss, dann stoße ich auf unendlich viele verschiedene Vorstellungen. Je nach Person sind da völlig unterschiedliche Vorstellungen vorhanden. Und ich soll jetzt nicht als Bauberater kommen und sagen, was richtig und was nicht richtig. Das heißt, wenn ich mithelfen soll, dann muss ich genau wissen, was ist denn überhaupt die Zielvorstellung? Mit was messen wir? Was ist das Ziel? Und diese Zielvorstellung, die ist oftmals, das ist eigentlich fast in allen Gemeinden, ist die nicht wirklich formuliert. Und wenn sie formuliert ist, ist sie sehr vage in einem Leitbild formuliert. Und deshalb haben wir in diesem TIS ein Baumemorandum gemacht, das hat einen tollen Namen, das ist aber eigentlich ein ganz, ganz simples Instrument. Und in dieser Vorstellungsrunde, bevor ich da auf die zwei letzten Akteure noch komme, mache ich eine kleine Klammer und stelle Ihnen dieses Baumemorandum ganz, ganz kurz vor. Was ist das eigentlich? Ich muss auch dazu ausholen, sonst verstehen Sie es nicht. Wenn wir diese vielfältigen Vorstellungen, unterschiedlichen Vorstellungen der Leute mal ein bisschen auf einen Punkt bringen möchten, dann passiert nämlich bei allen etwas das Gleiche, nämlich die Wahrnehmung und unser Gehirn, mit dem wir Objekte aufnehmen. Und unser Gehirn ist sehr beschränkt in der Aufnahmefähigkeit. Das heißt, wenn Sie zu viele Informationen gleichzeitig bekommen, können Sie das ja nicht abspeichern. Beispielsweise dieses Bild, stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Prüfungssituation, die Aufgabe lautet, setzen Sie die Regeln dieses Bildes fest, Sie haben 3 Minuten Zeit dazu. Boah, Panik, oder? Sie werden das nicht schaffen, Sie schaffen es auch nicht in einer Stunde, die Gesetzmäßigkeit herauszufinden. Das verunsichert, macht ein ungutes Gefühl und genau das passiert nämlich auch in der Wahrnehmung unserer Umgebung. Ups, was war diesen Biss? Wo war das? Ja, ich zeige es nochmal. Also relativ schwierig, so ganz schnell das zu erfassen. Jetzt mache ich ein anderes Beispiel, es ist nur 50 Meter entfernt. Achtung! Also, klar, also ich möchte damit zeigen, unser Gehirn kann eben nicht beliebig Informationen aufnehmen. Das erste Bild, da waren zu viele Informationen gleichzeitig, das kann man nicht abspeichern. Was passiert hier? Einen komplexen Sachverhalt, den speichern wir ganz einfach ab. Und wenn wir ihn einfach abspeichern, dann gibt es so eine Form der Sicherheit. Ich kann mich erinnern daran, bei der nächsten Prüfung weiß ich es. Und da, wenn man das untersucht, ist natürlich so, dass beispielsweise hier diese Linien, da muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, das sind, um mir das zu merken. Wenn die Linien bereits umfasst sind, dann wird es schon viel einfacher, das sind 4 Felder. Und noch einfacher wird es, wenn ich so ganz klare, prägnante Bilder habe. Also genau hier passiert dasselbe, ich vereinfache, damit ich mir merken kann. Und wenn ich es mir einfach merken kann und mich gut daran erinnern kann, gefällt es mir auch, weil das macht Sicherheit. Das kann man jetzt mit Gebäuden nachvollziehen. Wenn ich 100 Leute frage, gefällt Ihnen das Gebäude, dann sagen die meisten, nein, das ist mir viel zu wild. Dann drehe ich das Ganze um, gefällt das Gebäude, auch hier sagen die meisten, nein, das ist nicht schön, das ist hässlich. Die Erkenntnis daraus ist dann eben, dass eigentlich Ästhetik, die schöne Wahrnehmung, ist angewiesen auf ein ausgewogenes Mittel zwischen Ordnung und Komplexität. Und jetzt kommt der springende Punkt, zuerst noch ein Beispiel, das das sehr schön erklärt. Die Ordnung hier, das ist die Reihe der Häuser in Bern, die gleiche Dachneigung, die gleichen Ziegel, die gleiche Farbe. Und die Komplexität, die entsteht über diese aufbauten Kamine, Lukarnen. Die allermeisten Leute empfinden das als ästhetisch. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn ich die Komplexität erhöhe. Das heißt, ich mache da Solaranlagen, grüne Ziegel, unterschiedliche Dachneigungen und so weiter. Das Bild geht sofort kaputt und wird nicht mehr als ästhetisch empfunden. Und das ist ja genau das Problem, das wir heute haben, auf einen ganz einfachen Punkt gebracht. Die Komplexität, das Wilde, das Komplexe, das haben wir von alleine mit unserer globalisierten Umwelt. Da brauchen wir nichts dazu zu tun. Wir haben überall auf der Welt McDonald's und wir haben all unsere Ferieneindrücke, die wir da in unseren eigenen Häusern verarbeiten. Das kommt von alleine und niemand kümmert sich mehr um die Ordnung. Früher war das anders, da gab es Regeln. Und deshalb auf den einfachen Punkt gebracht, was macht das Baumemorandum in diesem Dis? Es macht nichts anderes, es sucht die Regeln innerhalb der Komplexität. Wir haben also über das ganze Gemeindegebiet einzelne Brennpunkte gelegt und jeden Brennpunkt einfach genau angeschaut. Genau angeschaut und versucht zu formulieren, was zeichnet dieses Gebiet aus, was sind die Ordnungsprinzipien innerhalb eines solchen Gebietes. Beispielsweise in Senjas, da brauchen Sie nicht Fachmann zu sein, Sie können das Gleiche nachvollziehen. Es sind alle Häuser, haben sehr flache Dächer, es sind keine steilen Dächer. Man findet kaum Lukarnen und wenn ganz kleine. Auffallend ist, dass immer oft ein weißer Sockel vorhanden ist und ein dunkler Oberbau und dass die Häuser eigentlich nicht mit Gartenzäunen und Mauern eingefasst sind, sondern sie wachsen da so aus der grünen Wiese heraus. Das formulieren wir und dann schreiben wir die Zielsetzungen. Ja, das sind die Merkmale, auf die wir achten möchten. Und wenn jetzt da halt eine große Lukarne kommt, dann sind wir eher zurückhaltend in der Bewilligung. Oder beispielsweise Solaranlagen. Gerade in Senjas mit den Metalldächern wäre es total einfach, Solaranlagen so zu bauen, dass die problemlos ins Dorf passen. Da würden wir jetzt das ausschließen. Gekoppelt mit diesen Brennpunkten sind einzelne Ordner, wo die einzelnen Bauvorhaben dokumentiert werden, wo Fotos drin sind, wo die Entwicklung aufgezeigt wird und über die Jahre hinweg gibt es dann eben ein Gedächtnis und das ist das Baumemorandum. Ein Beispiel und damit leite ich über zu unserem letzten Gast. Das Problem, das wir heute auch haben, dass wir nicht mehr Architekten aus dem Ort oder aus der Region haben. Sie können problemlos global einen Architekt aus China haben oder mindestens Zürich. Und da ist einfach eine andere, der arbeitet nach anderen Kriterien. Und beispielsweise hatten wir so ein Beispiel hier. Das Kriterium war, niedrig zu bauen, nach der Sonne zu orientieren, Sitzplatz und so. Das ist ja verständlich, dass dann das Resultat kommt. Wenn der Architekt nicht weiß, dass wir im Dorf auf etwas anderes achten, wie soll denn das überhaupt gehen? Also, wir haben für dieses Quartier formuliert, das ist ein recht gewachsenes, buntes Quartier, aber alle Häuser schauen eigentlich zum Tal hinunter. Und das ist die Ordnung innerhalb dieses Quartiers. Und deshalb waren wir nicht so begeistert über die Dachform. Das neue Projekt hat das abgedreht, so. Und wenn Sie jetzt genau schauen, finden Sie das Projekt hier hinten. Und es unterstützt die Ordnung und hat trotzdem annähernd die beiden Baukörper und hat sogar noch einen Quergiebel drin. Also das Baumemorandum arbeitet sehr unterschwellig, sehr einfach. Ja, und dann wäre ich jetzt bei den Architekten. Wir haben mit John Caminada einen Architekt, der sich auszeichnet und der vor allem international auch bekannt wurde über die Arbeit mit dem Ort und natürlich die Ausgangslage mit dem eigenen Ort. In der Zwischenzeit hat sich das ausgedehnt und ich denke, interessant zu diskutieren wäre, was passiert, wenn dein Tätigkeitsfeld plötzlich in andere Städte wandert, was ändert sich dann daran als Diskussion. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Bevölkerung, beziehungsweise eben die Bauherrschaften. Und ich denke, wenn nachher ein bisschen Zeit ist, kommt vielleicht auch von Seiten von Bauherrschaft oder der Bevölkerung Fragen und Inputs. Es heißt immer, die Baukultur oder die Bauwerke sind nur so gut wie die Bauherrschaften. Und so ist man eben auch als Architekt, Raumplanerin, Bauberater und so weiter letztendlich angewiesen auf das Verständnis der einzelnen Bauherrschaften. Architektur ist eine Form der Kommunikation und widerspiegelt die Kultur eines Dorfes und diese Kommunikation, die möchten wir jetzt da ein bisschen im Podiumsgespräch weiterführen und ich übergebe an Daniel Walser. Besten Dank.
Dorf und Identität, darüber steht ja eigentlich das ganze, das ist das Gesamtthema von dieser ganzen Veranstaltung, sind bis zu einem gewissen Grad auch große Begriffe, die sehr viel beinhalten. Wir sind eigentlich in dieser großen Form meistens oft relativ klar. Es ist dann die Frage, sobald es dann auf das individuelle Projekt geht, auf die individuellen Fragestellungen, wird es dann oft dann nicht mehr ganz so klar. Da sind dann auch so ein bisschen die Reibungsflächen. Die Frage wäre ja, wie man so eine große Klammer auch bilden könnte, beziehungsweise diese Ziele auch formulieren kann. Ich denke, gerade bei Baukultur ist es sicher auch wichtig, dass das Ziel nicht sofort erreicht werden kann, sondern eigentlich ein Prozess ist, der über Jahre funktioniert und sich bewegen kann. Jetzt eine ganz blöde, grundsätzliche Frage. Wir haben ja auch Baugesetze, Christian. Wo sind da eigentlich die Unterschiede, dass das die nicht mit Gesetzen lösen kann, sondern das Baumemorandum da einen kleinen zusätzlichen Nutzen abbringt? Vielleicht ist es sinnvoll, wenn das Mikrofon benutzt.
Ja, da hat schon mal ein bekannter Mann, ein Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten gesagt, you get what you measure. Also Sie bekommen genau das, was Sie messen. Natürlich haben wir ein Baugesetz. Im Baugesetz sind Abstände, Maße, Höhen, Kriterien formuliert und man bekommt genau das, man bekommt das Objekt, das den richtigen Abstand hat und die richtige Höhe hat. Aber natürlich die Qualität oder die architektonische Aussage, die bekomme ich nicht, es sei denn, ich messe diese oder ich gebe da Anhaltspunkte. Und das ist der Unterschied eben im Baugesetz, wo ein einziger Artikel die Qualität formuliert und alle anderen Artikel halt einfach Maße sind. Zum Baumemorandum, das Baumemorandum ergänzt eigentlich nur einen Artikel innerhalb des Baugesetzes.
ISO. Weil ihr seid dann diejenigen, die eigentlich umgehen müssen. Wie macht ihr das eigentlich? Oder wie sind diese Prozesse bei euch? Also diese einzelnen Aspekte. Wie geht ihr eigentlich damit um, mit dieser Fragestellung?
Also, hast du sie geschaut?
Und dann eventuell Trüller, glaubst du?
Hallo. Ja. Ja. Also wir bekommen ja die Baubewilligung wird ja eingereicht und dann ist es meistens zu spät. Das ist ja das größte Problem, was wir haben. Zum die Prozesse vereinfachen oder besser ausgestalten, wäre ja ein Gespräch vorher notwendig. Aber bei uns ist klar, wir haben ein Baugesetz, das muss eingehalten werden. Und alles andere war bis anhin, sage ich, nicht maßgebend oder nur wenig maßgebend. Um das zu durchbrechen, haben wir ja etwas anderes gesucht. Aber die Prozesse sind effektiv noch heute zum Teil, dass die Bewilligung, also die Baugesuche, Entschuldigung, werden eingereicht und dann geht die Diskussion erst los. Aber das probieren wir ja zu durchbrechen ein bisschen.
Damit ein größerer Bogen auch möglich ist und auch diskutieren
genau.
Werden kann. Vielleicht auch Grundsatz, was ist eigentlich Baukultur? Das ist ja wie so eine Grundsatzfrage, also was macht das? Es gibt ja verschiedene Aspekte. Fangen wir mal bei Johannes vor Ihnen. Was macht eigentlich Baukultur aus, also nach der denkmalpflegerischen Sicht?
Ja, es ist schon die Qualität in der Umsetzung der Bauaufgabe. Und zwar im einzelnen Objekt sicher, aber vor allem natürlich jetzt, wenn wir von den Dörfern reden, im Gesamtzusammenhang. Das Bewusstsein, was man damit macht. Und das geht dann auch bis in die technische Umsetzung natürlich, dass das auch einen gewissen Anspruch hat, eine Qualität zu bringen. Weil meistens, also wir sprechen jetzt von den Dörfern, planen wir ja relativ langfristig und aufwendig. Das sind schon Gebrauchsbauten, aber nicht unbedingt Gebrauchsbauten, sondern im Wegwerfzeitraster von 20 Jahren, sage ich mal, was wir hier beurteilen in den Ortskernen.
Es gibt ja wieder zwei Aspekte. Das eine sind die Objekte, also die Gebäude an und für sich, die hat ja irgendwie interessiert. Und das andere, dass die Dörfer ja auch ausmachen, sie haben die Zwischenräume. Also nicht dieses Dörf, wieder sehr stark auch über die Zwischenräume, wie man durch diese Räume läuft, wie man diese erlebt. Wie geht ihr damit um oder habt ihr da auch überhaupt Mittel?
Also noch zwei Begriffsklärungen. Auch die Dörfer und die Zwischenräume sind inventarisiert. Und zwar in Graubünden sind die länger inventarisiert als die Bauten schon. Bei den Bauten sind wir erst dran. Und das Zweite ist auch ein Baugesetz ist nicht ein Baugesetz, das misst, sondern praktisch alle Baugesetze in Graubünden haben relativ klare Aussagen, was man in als Schutzbereich anschaut, was man in den Kernzonen will, da stehen meistens dieselben Kriterien drin, in etwa 5 Stück, Ausrichtung, Höhe, drauf, ständig und so weiter, Materialien, es stehen eigentlich die Kriterien, die man messen soll oder beurteilen soll, stehen drin. Und die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Und dazu ist dann eben so ein Handbuch, das das ein bisschen illustriert, natürlich sehr hilfreich. Jetzt, wie gehen wir damit um? Man geht auf der Planungsebene damit um, also Freiräume muss man eigentlich erstmal freihalten von der Nutzungsplanung her, wenn man die freihalten will. Und man geht dann auf der baulichen Ebene bei der Beurteilung von Baugesuchen damit um und die beginnt eben eigentlich nicht bei der Beurteilung, sondern die beginnt bei der Diskussion, bei der Bau, wie heißt das genau, Bauabsichtsanzeige oder so irgendwie heißt es. Also, dass jemand kommt und das macht in den Dörfern aus allen Gründen Sinn und sagt, ich will umbauen, ich will ein zweites Haus bauen, ich brauche das und das, weil wir haben meist auch ein sehr dichtes Netz an privatrechtlichen Regelungen, die auch gelöst werden müssen. Es macht Sinn, dass man da nicht nur wegen der Baubehörde, sondern generell eigentlich recht offen kommuniziert und frühzeitig sagt, dass man ein Projekt erarbeiten will. Nur so kommt man zum Ziel. In der Regel dauert es dann von da ab genau ein Jahr bis zur Baugenehmigung, bis die vorliegt. Wenn man mit einem Baugesuch reinschießt, ohne Abstimmung, dann dauert es 2 bis 3 Jahre, wenn man Pech hat.
Esther, du bist ja wie so am Anfang von dieser ganzen Kette von diesen verschiedenen Werkzeugen, die in den Planungsprozess eigentlich eingreifen. Wie widerspiegelt sich eigentlich Baukultur bei dir beziehungsweise in deiner Arbeit, wo tauchen die auf, diese Fragestellungen, oder wie gehst du damit um?
Ja, ich denke, der Anfang ist ja bereits dort, wo der Zonenplan entsteht, also wie wird überhaupt zoniert, also was für Maße will man anwenden, und ich denke, da geschieht ja sehr viel, also wenn die Zonenplanung, die einzelne Zone in einem Gebiet mehr zulässt, als das, was jetzt dort steht, dann entsteht automatisch ein großer Druck darauf, dass Gebäude auch abgerissen werden und durch Neubauten ersetzt werden. Hingegen, wenn die Zonierung nahe am Bestand oder sogar unterhalb des Bestandes erfolgt, dann automatisch wird es interessanter, Gebäude zu halten, im Hofstadtrecht zu sanieren, allenfalls im Hofstadtrecht einen Neubau zu erstellen, auch den Erhalt bzw. den Ersatzbau dann in diesen Ausmaßen zu machen. Somit hat man auch eine, ich denke eben die ganze Struktur, die dann so bereits vorhanden ist, kann auch weiterentwickelt werden. Das bedingt aber auch, dass das Gebiet bereits homogen ist, so wie es vorhanden ist. Hingegen in heterogenen Gebieten mit sehr unterschiedlichen Bauten von den Volumen her ist eine Zonierung daneben nötig, die dann auch neue Fenster öffnet und neue Möglichkeiten schafft.
John, du bist ja wie so der Letzte in der Kette dieser ganzen Sache. Du bist dann der Plan der Architekt, der dann eigentlich die Bedürfnisse des Bauherrn erhält und diese ganzen verschiedenen Probleme dann auch hat. Wie gehst du eigentlich diesen Sachen um, dass diese Fragen auch so, diese baukulturellen Fragen bei dir auch auftauchen? Also bei dir dann Wirkung finden?
Ja, ich hatte in den letzten Jahren das wahnsinnige Glück, an ein paar sehr schönen Projekten arbeiten zu können. Und, mit meiner Erfahrung, die ich in Frieden gemacht habe, das wurde gesagt, es würde mich interessieren, wie der in China baut. Ich war einmal auf einem Podium und haben sie mir gesagt, wie würdest du bei uns bauen? Könntest du das überhaupt? Ich habe dann gesagt, ja gut, ich müsste einfach meinen kulturellen Anspruch zurückstellen, aber so gut wie ihr schaffe ich es auch. Ich glaube, der kulturelle Anspruch ist anders, wenn ich im Lucknetz gebaut habe, im Frieden kannte ich die Leute haargenau und wusste genau, wie weit das ich gehen durfte, wie weit darf die Provokation reichen und wann hört es auf. Ich war dann jahrelang im Gestaltungsbeirat der Provinz Bozen und dann hatte ich plötzlich dort die Schnauze voll, es ging wirklich nur um Gestalt, so ein bisschen die Fenster hin und her schieben. Dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein, das interessiert mich nicht. Ich finde es großartig, was ihr gemacht habt. Du hast schön gezeigt, wir versuchen diese Kräfte zu mobilisieren, die vorhanden sind, die zu stärken. Wir reden von Differenzen stärken. Wir haben Thesen aufgestellt an der Schule, an der ETH, und versuchen in so einer gleichen Richtung zu arbeiten. 5 Thesen zur Stärkung der Differenz. Ich glaube, Differenzen müssen wir erreichen, sonst werden die Leute, die auch später nach diesem Dies kommen, wir können die Dinge gestalten, so schön, wie wir wollen. Es wird einfach nichts zurückbleiben. Also die schöne Objektmacherei, die wir heute betreiben, auf einer gestalterischen Ebene, das bringt nichts zur Identität bei. Man wird die Bauten anschauen und das eine oder das andere vielleicht glorreichen und sagen, ja wunderbar, das war ein fantastischer Entwurf, auch das braucht es. Aber wenn wir identitätsstiftende Orte wollen, dann genügt diese Art von Gestalter überhaupt nicht mehr. Also die Leute, die nach diesem Disk kommen, die haben wahrscheinlich genau exakt die Schrottbilder angetroffen, die sie daheim haben. Darum waren sie so enttäuscht und das werden sie weiterhin. Also wir brauchen andere Ausbildung auch für Architekten im Umgang mit diesen Situationen. Ich hatte jetzt das Glück, so an ein paar wunderbaren Projekten zu arbeiten, wo wir versucht haben, so eine Idee aus einer kulturellen Ebene, aus einem kulturellen Fundus zu entwickeln. Angefangen in diesem Dies mit diesen wunderbaren Bauherren, wo wir gesagt haben, nach dem Bau des Internats stand die Frage im Raum, wollen wir die Landwirtschaft wieder aktivieren oder geben wir das auf? Und wir konnten an dem weiterarbeiten, haben gesagt, das könnte auch ein Bildungsort sein für junge Menschen, die Aktivierung der Landwirtschaft. Das war großartig. Und das genau das Gleiche erlebe ich jetzt in Valendas mit ein paar Menschen, die freiwillig sich an eine Idee klammern und versuchen, etwas mehr zu machen, etwas, was nicht nur für sie gut ist, sondern für alle anderen. Das Gleiche habe ich auch mit dem wunderbaren Theo Schaub erlebt, mit seinem kleinen Gasthaus in Seattle. Er hatte ein bisschen zu viel Geld vielleicht und hat gesagt, ich investiere das. Und ich habe dort das erste Mal eine andere Art von Solidarität gespürt. Nicht einfach den armen Indianern etwas geben, dass sie überleben können. Nicht eine Höflichkeitsform, sondern es gibt mir selber auch etwas. Also diese Ideen an verschiedenen Orten, das ist das, was mich interessiert. Und ich bin froh, dass ich an diesen Ideen im Moment arbeiten kann. Natürlich spielt die Geschichte der Gestaltung auch eine Rolle. Aber nur mit gestalterischen Attributen werden wir keine identitätsstiftende Orte haben in Zukunft.
Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was du unter Differenz auch verstehst. Differenz heißt für dich nicht, den großen Event in einem kleinen, in einem Ort zu machen, sondern eigentlich, du verstehst Differenz anders.
Genau, wir haben 5 Thesen aufgestellt. These 1 heißt, das ist so das Höchste, das man fast nicht erreichen kann. Wir sagen, das Bild muss einfach aus den Ursachen kommen. Also schaut genau hin, was vorhanden ist. Wir müssen wieder diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten akzeptieren und respektieren. Wir machen eine Forschungsarbeit an der Schule und sagen, wir möchten eigentlich, dass die Architekten aus der Sklaverei der Spezialisten entkommen können. Also hört auf mit diesen Minergiehäusern, mit dem retten wir die Welt nicht. Dass wir Energie sparen müssen, das ist selbstverständlich. Wenn ich sage, das Bild entsteht aus den Ursachen, dann heißt das gleich, gehe anders um mit diesen klimatischen Bedingungen, solche Geschichten. These 2 heißt dann, es geht nicht darum, bei der Differenz anders zu sein als du, sondern du stärkst deine Eigenschaften, ich meine, dann steht Differenz. These 4 heißt zum Beispiel, damit Differenz eine Kraft bekommt, eine Wirkung hat, braucht es ein gewisses Quantum. Das Gleiche, was das wunderschöne Bild von Bern gezeigt. Also das Quantum des Fassgleichen. Und These 5 heißt dann bei uns, es geht eigentlich gar nicht um Differenz, sondern um die identitätsstiftende Orte. Die Leute gehen immer an verschiedenen Orten und wollen etwas anders sehen, als was sie daheim haben. Und das geht es eigentlich. Also machen wir nicht das, was meine Nachbarn auf der anderen Seite machen. Sie machen es falsch. Sie schauen nach Dubai und meinen, mit Sternen kann man Differenzen schaffen. Sie merken nicht, dass sie exakt genau das Gleiche machen, wie alle machen auf der Welt. Also Konzentration auf das spezifisch Eigene. Wir sagen, Nähe gewinnen zu den Dingen.
Isomazet, diese Differenzen schaffen, diese Eigenständige schaffen. Wie geht er konkret damit um? Also das ist ja dann nicht ganz so einfach von der Gemeinde her, dieses dann auch umzusetzen und solche Orte dann auch.
Also ich finde den Ansatz sehr, sehr genial natürlich. Für die Umsetzung ist das natürlich nur vom Architekten und vom Bauherr abhängig. Wenn der Architekt das nicht mitbringt, kann man das vergessen. Wenn der Bauherr das nicht mitbringt, kann man es auch vergessen, außer der Architekt kann den Bauherrn überzeugen, dass er das bauen will. Bei der Bewilligung oder beim Baugesuch denke ich, nach dem Gesetz oder nach der Aussage von Herrn Florin gilt das für die geschützten oder die inventarisierten Gebäude, Ortskern, alles andere ist nicht geregelt. Alles andere kann man selber kann man bauen oder hinstellen, was man will. Auch nach der Ortsplanung ist das nicht geregelt. Eine W2 oder eine W3-Zone ist klar definiert, es ist klar vorgegeben, was. Also wir bekommen zum Teil Objekte oder Projekte, das man überhaupt nicht anschauen sollte. Sage ich jetzt mal so. Also wir haben zum Glück Architekten, wo vor Ort schaffen, wo das die Qualität mitbringen, wo der John sagt, aber es gibt zum Teil auch Projekte. Oder wenn es nur Anbauten sind oder nur kleine bauliche Maßnahmen sind, sind meistens ja die schwierigsten zum Beurteilen. Wir reden nicht vom großen Objekt, vom preisgekrönten Bau, wo nachher auch etwas ausstrahlt. Wir reden von den kleinen Sachen in der Gemeinde. Und das ist das größte Problem, was wir haben. Nicht mit der Denkmalpflege können wir das regeln, nicht mit dem Zonenplan, nicht mit dem Baugesetz, einzig mit dem, von mir aus, aus diesen fünf Thesen. Man kann das differenzieren. Das Baumemorandum zum Beispiel, es ist schon eine Memoria, ja, aber es gibt nicht vor, so muss es sein. Es gibt gewisse Richtlinien vor, wo man einhalten sollte, aber das kann der Christian besser erklären. Und das, hier sind viele Möglichkeiten vorhanden. Aber in der jetzigen Situation, also ich vor 7 Jahren wurden die Baugesuche so behandelt, ist das zonenkonform, ist die Höhe gut, sind die Parkplätze vorhanden, die harten Kriterien wurden angeschaut und die gestalterischen Kriterien wurden nebenbei auch angeschaut, aber die waren auch schwierig zu definieren. Und jetzt haben wir einen roten Faden eigentlich, wo wir das anschauen wollen. Aber die Differenz machen wir noch immer. Es muss nicht ins Quartier so reinpassen, dass es genau gleich ist wie das andere. Vielleicht zur Frage.
Christian, du bist ja auch recht viel Bauberater. Du machst ja recht viele genau solche Fragestellungen tauchen bei dir auch auf in anderen Arbeiten. Wie geht man damit um? Also da
ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was bis jetzt gesagt wurde, noch ein bisschen ausleuchten, weil es nicht ganz einfach verständlich ist. John hat gesagt, wichtig ist zu schauen, einen Ort zu verstehen und danach zu reagieren, aber nicht überall das Gleiche zu machen. Und genau das versucht ja das Baumemorandum mit den einzelnen Quartieren. Und das ist ja auch ein bisschen der Nachteil eines Baugesetzes. Das Baugesetz geht über die gesamte Gemeinde und behandelt eigentlich überall alle Quartiere gleich. Wenn ich aber genau schaue, dann gibt es riesige Unterschiede zu den einzelnen Quartieren. Senjas habe ich eigentlich andere Werte vorhanden, die ich bearbeiten möchte, als im Klosterdorf oder im Zentrum. Und in Gonda unten ist es nochmal etwas ganz anderes. Und genau da versuchen wir einzusetzen und eine Hilfestellung zu geben. Wir machen eigentlich mit dem Baumemorandum nichts anderes, als mitzuhelfen, zu schauen und zu verstehen. Das noch so zur Differenz, dass eben die Fenstersprosse überall, also das ist keine Kritik an der Denkverträge, aber die Sprosse überall an jedem Ort ist natürlich nicht die Lösung des Problems.
Bleibt mal mit was zur Differenz. Ich verstehe Differenz natürlich noch ein bisschen anders. Es geht nicht um diese Differenziertheit innerhalb eines Quartiers, sondern rede ich lieber von das Quantum des Fassgleichen. Ich meine, ich rede von Differenzen zwischen einzelnen Regionen, zwischen einzelnen Staaten. Also man könnte an sich unsere Formulierung, die Differenz bilden, und diese Thesen kann man für überall brauchen, auf der ganzen Welt, behaupte ich. Wir haben gespürt, dass das eine tiefmenschliche Sehnsucht vorhanden ist, dass man eben irgendwo hingeht und das spürt, was eigentlich ein bestimmter Ort ausmacht. Also wir müssen auch aufhören zu sagen, wie viele Architekten behaupten, es ist alles vorhanden, wir müssen nur hinschauen. Es braucht immer eine Intention. Der Mensch selber spielt natürlich eine unglaublich wichtige Rolle. Also wenn wir jetzt schauen, diese Orte anschauen, wo sehr prägend sind, dann spielt an sich das Vermögen der Menschen, ich meine nicht Vermögen in Geld, sondern das Wissen, was den Menschen überhaupt kommt. Und das hat natürlich den Ort geprägt. Also das Kloster dieses riesige Ding hat eigentlich mit dem Ort überhaupt nichts zu tun. Es macht den Ort aus, es prägt den Ort. Das hätte auch in Frieden stehen können oder im Valentas. Aber jetzt steht es eigentlich da und prägt den Ort. Das meine ich, es hat mit Landschaft zu tun, es hat mit Ort zu tun, es hat aber auch mit dem Vermögen der Menschen, mit der Intention zu tun, was die Menschen an einem bestimmten Ort eingeben.
Diese Intention, die sind ja, wir profitieren ja von diesen geschichtlichen, diesen Entwicklungen, die in den letzten 1400 Jahren, die es auch vorhanden sind. Aber wir stehen jetzt an einem Punkt, wir haben lange auch darüber diskutiert, wie wir das Ganze nennen sollen. Also wir haben dann gesprochen auch vom verletzten Dorf. Dieses Dorf, dass es nicht nur im Sinn für es nicht nur das perfekte Dorf zu was zu machen, sondern es ist die Frage auch, wie geht man mit Dörfern um, die Verletzungen haben, wo vielleicht Brüche drin sind, wo Sachen nicht mehr ganz sind, was das in deinem Vorlesung auch gezeigt, wo Schritte sind. Diese Geduld zu haben, über Jahrzehnte das zu machen, wie schafft man das eigentlich? Oder wie kriegst du das über längere Zeit wirklich hin? Das ist ja eigentlich wahrscheinlich ohne Knacknuss. Die Gemeinde.
Ja, die Gemeinde. Es ist ja immer die Gemeinde. Also, wir können das ja eben nicht von heute auf morgen ändern. Wir können einen Wegweiser aufstellen und sagen, wir wollen das. Wir können gar nicht sagen, was wollen wir erreichen. Wir können einfach sagen, und der Weg ist das Ziel, schlussendlich. Wir gehen diesen Weg, probieren das auszubessern und in 20 Jahren sehen wir, was passiert ist. Ich hoffe nicht, dass das Gleiche passiert wie mit der Raumplanung, wie wir vorher gesehen haben, dass wir ein Ziel haben und dann kommt es nicht so, kommt es dann vielleicht auch anders raus, als dass man geplant hatte. Aber das sind nicht Leitschranken, welche fest sind. Das ist ein Wegweiser, der zeigt in die Richtung und der Weg dorthin wird wahrscheinlich steinig sein, aber wir probieren diesen Weg zu gehen, dass wir eine Verbesserung, ist es überhaupt eine Verbesserung? Das ist auch schon die Frage. Wir probieren eine gewisse Ruhe reinzubringen, aber vielleicht zum Milizsystem, wo Christian angedeutet hat, das ist ja das größte Problem. Ich bin jetzt im Vorstand gewählt, nächste Periode wird ein anderer gewählt, es gibt wieder andere Ideen, es ist personenabhängig, das Ganze, und mit dem Memorandum können wir einen roten Faden durchziehen, eine gewisse Konstanz reinbringen, dass nicht bei jeder Wahl oder jeder Baukommissionswahl wieder alles über den Haufen geworfen wird. Wir haben Beispiele, wir haben Entscheide, wir bauen das Memorandum aus und so können wir das Ziel erreichen.
Also das Interessante beim Baumeldum ist wirklich, dass eigentlich, du hast einerseits eine Konstante, dass du gewisse Richtlinien hast, die aber bei jedem Projekt oder durch jedes Projekt auch wieder weiter verändert und entwickelt werden können. Das heißt, du hast eigentlich nicht das Problem bei diesen alten Planungen, wo das eigentlich von Anfang an wie geplant ist, so muss es werden. Und wenn sich ein Faktor verändert, funktioniert es nicht mehr. Es ist eigentlich ein kontinuierlicher, dauernder Aushandlungsprozess, der so auch funktioniert und sich weiterentwickelt. Genau. Esther, du hast ja weitere Planungen jetzt auch im Machen. Ihr seid ja da auch daran, diese Planungen weiterzuentwickeln. Was würdet ihr anders machen als in diesem TIS? Diesen TIS ist ja anders gelaufen, als die das heute dran sind. Wo liegen die Unterschiede?
Ja, genau, in diesem TIS lief der Prozess ja so, die Ortsplanung war über die Bühne und einige Jahre später dann ist dieses Baumemorandum entstanden und dient nun eigentlich als Leitschnur. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich, ist es wertvoller, wenn dieser Prozess parallel laufen kann. Also wenn die Ortsplanungsrevision parallel läuft mit der Erarbeitung des Baumemorandums, weil mit der Erarbeitung des Baumemorandums entdeckt man doch hier und da vielleicht auch Inhalte im Zonenplan oder im Baugesetz, die vielleicht anders formuliert werden könnten, anders entschieden werden könnten, damit die beiden Instrumente auch mehr Hand in Hand dann dastehen können. Und ich denke, das ist ja eine Verbesserung auch im Prozess, wenn diese beiden Instrumente dann einfach parallel erarbeitet werden können. Auch in diesem, dies ist ja im Baugesetz, ist keine namentliche Erwähnung des Baumemorandums drin, also die gesetzliche Abstützung in diesem Fall kann man dann eben verbessern, wenn das wirklich miteinander entsteht und auch miteinander im Prozess dann steht.
Die Denkanpflege, wie spielt die in solche Prozesse rein? Oder wo gibt es da die Potenziale? Also das ist ja die Erweiterung. zeigt sich ja derzeit ja auch wieder, es kommen neue Objekte dazu. Das ist ja ein Prozess, der momentan sich in neue Schichten eigentlich auch bewegt. Zeitschichten,
ja. Bei den Ortsbildern ein bisschen weniger, bei den Objekten geht es mehr in die neuen Zeitschichten. Wobei ich möchte noch etwas sagen, also wir kriegen ja das oder können das machen, was wir mehrheitsfähig kriegen. Die Diskussion läuft ja auf Gemeindeebene. Und die Frage ist, wann wir die machen. Und es ist nicht verboten, in einer W2 Vorschriften zu machen. Also in meiner Gemeinde war die W2 die meist eingeschränkte Zone, als ich klein war. Da stand alles drin, von Geschosszahl, Dachneigung, Firstrichtung. Geblieben ist nur noch die Anschlusspflicht an die Grundwasserwärmeversorgung. Alles andere hat man im Sinne der Liberalisierung gestrichen. Und jetzt sind wir eigentlich wieder so in der Gegenbewegung und wir versuchen wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und da kann die Denkmalpflege im Sinne als kantonale Stelle, kann da im Planungsprozess zwei Sachen machen. Sie kann einerseits versuchen aufzuzeigen, wo die Qualitäten sind und auch zu zeigen, mit welchen Mitteln dass man das allenfalls machen kann. Und das Zweite ist dann in der Umsetzung, dass sie die Gemeinde ein bisschen in Pflicht nimmt. Gerade bei den großen Planungen ist es häufig so, dass die Gruppe, die das Ganze initialisiert, über ein paar Jahre aufbaut und umsetzt, dann relativ rasch das Heft weitergibt, wenn sie diesen Arbeitsschritt geschafft hat, weil das ist eine sehr intensive Phase. Und ich glaube, unterdessen bin ich schon ein paar Jahre da für dieselben Gebiete zuständig und ich bin in den meisten Gemeinden der Dienstälteste, der am Tisch sitzt. Also wenn ich keine anderen Qualitäten hätte, dann wäre es mindestens die der Kontinuität. Und ich glaube, gerade die ist ein bisschen wichtig in diesen Umsetzungen, dass das nicht einfach jedes Mal wechselt. Was ist die Idee dahinter? Wie setzt man es um? Wo gibt es auch Präjudizien? Und da muss man natürlich die Verantwortlichen in der Gemeinde, von meiner Seite bin ich dann ja nur Berater in diesen Gremien, daran erinnern, dass es die Sachen gibt, dass es die Kriterien gibt, dass es die Ziele gibt. Und der zweite Punkt ist ganz klar, die Gemeinde ist nicht nur die, die entscheidet und die ein Baugesuch bewilligt. Die Gemeinde ist auch die, die in der Pflicht ist, die öffentlichen Interessen wahrzunehmen. Und die gehen in einer Kernzone nur in Gottes Namen einfach mal weiter als bis zur Anzahl Parkplätze. Der öffentliche Raum, das ist nicht die Sache des planenden Architekten und seines Auftraggebers. In erster Linie muss der mal seine Bedürfnisse formulieren. Das ist die Sache der Gemeinde, die öffentlichen Interessen, auch Ortsbild generell zu vertreten und die Argumente auf den Tisch zu bringen und zu schauen, dass dieser Prozess läuft und dass man eine gute Lösung aushandelt. Ich sage gut, es muss nicht unbedingt jedes Mal eine Spitzenlösung sein, aber es geht ja um den roten Faden und die Qualität in der Masse eigentlich. Es geht nicht um sehr aufwendige Einzellösungen in den meisten Dörfern. Es geht wirklich um eine möglichst hohe Qualität in der Menge.
John, bei deinen Projekten das Außergewöhnliche ist ja, dass du sehr stark ja auch bevölkerte Personen auch involvierst. Damit kriegst du natürlich wie auch noch einen anderen Schwung dazu, dass das ganze Gebäude dann auch wie angenommen werden, beziehungsweise diskutiert werden, beziehungsweise da vielleicht dann auch neue Lösungen entstehen.
Also ich glaube, die Hauptaufgabe des Architekten ist die Verführung. Also mit gutem Willen, mit gutem Sinn irgendwo die Menschen an einen bestimmten Ort hinführen. Als Architekt weiß ich nicht immer, wo das hingeht. Das darf auch nicht sein. Das ist an sich die Idee des Prozesses, dass man gemeinsam einen Weg geht. Es braucht am Anfang natürlich eine bestimmte Idee, eine Zielvorstellung, wie eine Metapher, das so über alles steht. Und dann versucht man, dorthin zu kommen. Das ist so meine Haltung, meine Versuche, Architektur zu machen. Also ich habe auch für den Chef vom Schweizer Fernsehen ein Haus gebaut und seine Frau wollte 20 Quadrat Schlafzimmer, hat 12 bekommen und ist glücklich geworden. Und das meine ich mit Verführen in einem guten Sinn. Du hast vorher gefragt, so, wie geht man mit diesen Orten um? Also gewisse sind nicht zu helfen, es braucht wahrscheinlich mittelmäßiges Erdbeben, sonst sind das Orte ohne Identität, das wird nicht einfach so entstehen. Also schon der Begriff Identität ist halt heute extrem schwierig. Was meine ich darunter? Es gibt Leute, die von pluralen Identitäten reden und sagen, das ist ja viel interessanter, ich bin zugleich an verschiedenen Orten. Und wenn ich Berg anschaue, wo du früher, vorher gezeigt hast, dann hat man das Gefühl, der Ort ist für gute und schlechte Zeiten gemacht. Und heute muss ich, heute kann ich, wenn das Wetter schlecht ist, dann fliege ich halt nach Dubai. Ich verschwinde aus meinem Ort. Er muss an sich nicht für gute und schlechte Zeiten dastehen. Schon diese Möglichkeiten, diese wahnsinnigen Errungenschaften, die der Mensch gemacht hat, die haben eben zu diesen pluralen Identitäten geführt. Und der Bezug, die Kraft, die Beziehung zum Ort ist eigentlich halt ein bisschen irrelevant. Ich glaube, wenn wir identitätsstiftende Orte wollen, dann müssen wir viel radikaler drangehen. Also wir haben versucht, in Leis zum Beispiel habe ich den Gestaltungsplan gemacht, wir haben einmal Strickbalken vorgeschrieben und gesagt, eigentlich ist es egal, wie ihr gestaltet. Ihr müsst einfach die Gesetzmäßigkeiten der Konstruktion berücksichtigen. Jetzt ist natürlich auch die Bedingung, dass du die kennst, also du musst dir das aneignen, das Wissen über das. Das meinen wir mit Nähe gewinnen zu den Dingen, die verborgen. Also das Material hat eine bestimmte Kraft, die Konstruktion hat eine bestimmte Kraft. Und es ist nicht so wichtig gewesen am Schluss, wie Zumthor seine Fenster macht, wie Schmid seine Fenster macht. Ob der Ort jetzt gut geworden ist, das müssten wir einmal anschauen und diskutieren, aber auf jeden Fall hat der Ort eine ganz bestimmte Kraft bekommen.
Gut, ich möchte zwei Sachen. Also einerseits ist, ich denke, ganz wichtig ist Verantwortung im Leben für den Ort. Und das muss man einerseits aus Baumineralien und diese Geschichten. Ich möchte eigentlich auch die Diskussion einmal öffnen, noch ins Publikum und nachfragen, ob Fragen da sind an die Teilnehmer. Schweigen.
Also ich hätte eine Frage, wie lange läuft dieses Baumemorandum schon? Ein paar Jahre?
Wie sind das?
4, 5.
Ist egal, aber
ja,
haben Sie das Gefühl, das baukulturelle Niveau sei gestiegen? Also das ist ja letztlich, muss man das ja messen an.
Also das ist ja das große Problem, dass so eine spürbare Änderung oder Qualität auf der Ebene, die wir sprechen, das braucht 20 Jahre mindestens. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Ort, das kann es nicht diesen Design, wenn irgendein Ort über 20 Jahre hinweg so ein Instrument anwendet, wird sich dieser Ort qualitativ gegenüber einem anderen Ort besser zeigen. Das bin ich überzeugt. Aber auf ganz feiner Ebene.
Johannes, du?
Ja. Also ich möchte mich an die Frage noch anschließen. Hat die Gemeinde auch eine zugewiesene Aufgabe, in gewissen Punkten aktiv zu werden, abgesehen von der Beurteilung oder Begleitung von Baugesuchen? Also dass ihr euch ein Programm gemacht habt, ich weiß nicht, wir wollen in dem Weiler wollen wir irgendwie den öffentlichen Raum jetzt mal an die Hand nehmen, mit Leitungssanierung, ich glaube, verbunden oder irgendwie den Bereich, da müssen wir was machen, da müssen wir mit den Leuten zusammen etwas entwickeln. Habt ihr euch auch ein Programm gemacht auf Basis von dem Memorandum für eure eigene Arbeit?
Nein, also auf der Basis vom Memorandum nicht. Das ist ja üblich bei den Gemeinden, ist es ja auf der Basis der Finanzen meistens zu investieren. Das ist ja das größte Problem, wo wir haben. Aber wir haben gewisse Orte, wo wir sicher mehr Acht geben. Wir haben gewisse Ziele im Memorandum auch festgelegt, welche für uns strategisch auch wichtig sind. Und diese werden wir auch so folgen. Zur Frage der Qualität der Baukultur. Einmal, wie misst man das vielleicht? Was ist die Qualität der Baukultur? Ist das nach denkmalpflegerischen Grundsätzen oder ist das eben nach ortsüblichen? Ich denke, nach ortsüblichen Qualitäten haben wir sicher eine Verbesserung, erreichen wir eine Verbesserung. Wir haben momentan einzelne Bauten, wo wir sagen können, punktuell, dass wir etwas herausgeholt haben, schlussendlich. was das denn im ganzen Kontext dann ist, das müssen die Außenstehenden dann beurteilen, wie sich dann dies entwickelt. Wir selber sind meistens im Ort integriert und sehen vielleicht diese Qualität dann weniger. Aber zum das effektiv messen, klar kann man gewisse Sachen messen, aber das sind eher punktuell.
Aber diese Messung, um darauf noch zu kommen, das ist ja durchaus interessant. Das ist ja nicht gesetzlich, das Bangerandum ist kein Gesetz, es ist von dem her eher ein Leitfaden, wie ihr arbeiten könnt. Und trotzdem ist es, weil es eine Stütze ist für das Arbeiten, gibt es, glaube ich, ein, zwei Fälle, wo das Bangerandum unterstützt, auch gerichtlich, oder wo in solchen Sachen auch.
Also diese Fälle sind noch am Laufen. Eigentlich warten wir sehnlichst auf einen Entscheid, dass wir das sozusagen zum Gesetz machen können. Dass wir dann sagen können, wir haben einen gerichtlichen Entscheid, was uns stützt, hoffentlich dann schlussendlich, dann das sehen wir. Und das ist für uns eigentlich dann das Kickoff für das Ganze. Also wir können das ja nicht hervorrufen aus Gemeindeseite. Aber wenn jetzt ein Bauherr das weiterzieht, wir haben jetzt zwei Fälle, wo wir das Baumemorandum, wo das Gericht das Baumemorandum verlangt hat. Und mit diesem Entscheid hoffen wir, dass wir Ende Jahr das haben, wird das sozusagen zum Gesetz.
Christian. Ich glaube, es macht schon Sinn, an dem weiterzuarbeiten. Ich hoffe, ich mache das mindestens 30 Jahre lang. Ich denke, es entsteht eine Sensibilisierung. Also man sieht, wenn man zum Beispiel nur ein Territorium definiert und sagt, da drinnen passiert etwas ganz anderes, dann verhalten sich die Menschen anders. Also als die Kreide zum Beispiel als Ort von mehr als nationaler Bedeutung eingestuft wurde, dann war es plötzlich für die Friener auch schön. Vorher wäre niemand im Sinn gekommen, eine Landschaft als schön zu bezeichnen. Sie sehen der Böse und sicher nicht schön und romantisch und idyllisch, wie die Städte das meinen. Das gab es nie. Oder die ganze Geschichte um Ökologie. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, was wir behaupten und was wir befürchten. Aber was geschehen ist, durch die ganze Auseinandersetzung mit Ökologie, ist, dass die Menschen viel sensibler geworden sind im Umgang mit gewissen Dingen. Ob es etwas bringt, das ist eine andere Frage. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich glaube, langfristig verändern wir auch unsere Verhaltensweise, wenn wir lang genug darüber diskutieren. Die Bilder, nochmals, das hat schon Immanuel Kant gesagt vor 150 Jahren, also diese Art von Bildern, die mögen die Menschen nicht mehr überzeugen, das interessiert die Menschen nicht mehr. Darum auch diese Bilder, die du gesagt hast, eine Analyse, die Fremden kommen hier hin, die Touristen, und sagen, sie sind eigentlich enttäuscht vom Bild. Das ist so. Ich glaube, wenn wir auch, wir reden von Qualität, und du hast gefragt, ja, was ist denn Qualität? Qualität ist auch nicht so einfach zu beantworten. Was Qualität ist, ist immer auch in Relation zu etwas Bestimmtem. Also Stoffel hat eine andere Vorstellung von Qualität als ich. Er sieht das Geld als eine großartige Qualität, jemand anders wieder etwas ganz anderes. Also es hat immer auch mit der Intention zu tun, glaube ich. Also das Forschen an diesen Begriffen, auch das macht irgendwie Sinn.
Christian, du hast eine andere Frage noch gehabt, das Baumemorandum, das ist ja einerseits sehr offen formuliert, und gerade diese Diskussion, auch diese Qualitätsdiskussion, diese inhaltliche Diskussion auch stattfinden können. Wieso hat das nicht als Gesetz gemacht, wieso hat das so offen formuliert, als Memorandum, oder was ist der Vorteil, es gibt ja auch schon Tendenzen, dass man das als Gesetz macht?
Das wäre durchaus denkbar, dass wir an anderen Orten, wird das in Form einer Leitplanung als Gesetz gemacht. Aber das war gar nicht das Ziel. Das Ziel war, einer Milizkommission, der Baukommission, ein Instrument zu geben, das im Sinne eines, wie du gesagt hast, roten Fadens auch über die ständig wechselnden Personen hinweg eine Form der Kontinuität in gestalterischen Fragen gibt. Das ist ein Arbeitswerkzeug. Dass das dann plötzlich so eine gesetzliche Wirkung auch bekommen kann, ist ein schöner Nebeneffekt. Aber ich denke, als Arbeitsinstrument ist das perfekt. Entscheidend ist eben, dass das Instrument von außen eingesehen werden kann. Also jeder kann sich informieren, auf was die Baukommission achtet. Und so ist letztlich mit diesem Arbeitsinstrument eigentlich allen gedient. Und dass es dann gerichtlich herhalten muss, das ist dann der Spezialfall.
Was eigentlich das Ziel ist.
Ja, vielleicht zum, wieso nicht Gesetz? Im Gesetz muss man alles klar regeln. Es gibt schwarz oder weiß. Klar, die Juristen finden dann das Graue, dann zwischendrin finden sie dann schon raus. Das wollen wir ja nicht, schlussendlich. Wir wollen ja die Leitplanken geben, aber die sind verschiebbar. Und wir wollen nicht, dass, mich hatte einer gesagt, Memorandum, das ist das falsche Name für das Ganze, weil man setzt es fest und will dann das so, aber das ist es nicht schlussendlich. Wir wollen einfach die Leitplanken geben oder den Wegweiser und das Ziel mit dem Gesetz ist das nicht möglich. Sonst wäre das schon lange gemacht. Dann wäre das festgehalten und so gibt es. Aber dann gibt es eben einen Ort, in diesem ist es nicht möglich. Im Brien ist das vielleicht möglicher gewesen, weil die touristische Entwicklung war vielleicht nicht so groß. Nicht, dass dies extrem groß war, aber doch in den 70er Jahren war die Entwicklung sehr groß. Und wir haben eine Durchmischung, welche wir nicht mehr so fixieren können.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Idee und nicht die Form. Weil das ist bei jeder Gemeinde anders. Es braucht eigentlich die Idee. Die Auslegeordnung, die muss nicht im Gesetz stehen. Ich habe in meinem Gebiet mehr als 50 Gemeinden und ich muss sagen, die mit den besten Baugesetzen machen nicht die beste Umsetzung. Also es liegt dann viel mehr daran, dass man die Leute, die es umsetzen, auf eine Idee verpflichten kann, und zwar alle, die am Prozess beteiligt sind. Und da ist die Form nicht ganz so wichtig, die darf auch offen sein.
Ja, es könnte auch so eine Zwischenlösung sein, wenn wir jetzt weiterdenken, wie könnte sich das weiterentwickeln. Es könnte vielleicht so ein Instrument auch sein, das Leitbildcharakter hätte und vielleicht so eine öffentliche Auflage auch durchläuft und somit dann eine gewisse Verbindlichkeit jetzt im gesetzlichen Sinn dann auch erhält. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie dieser Prozess weitergeht. Ich möchte aber noch etwas anhängen zum Thema über den langen Atem, den es braucht, was wir jetzt verschiedentlich diskutiert haben. Ich denke, diesen langen Atem wird es gerade in den nächsten Jahren vermehrt auch brauchen, weil durch die Revision des Raumplanungsgesetzes, die im 2013 ja beschlossen wurde durch das Volk und jetzt in Kraft ist, ist die Bauzone eingefroren. Es gibt eben noch einzelne freie Parzellen. Also ich habe da auf diesem Zonenplanausschnitt nicht viele entdeckt, die noch verfügbar sind, in dem Sinn auf der eingezonte Baulandparzellen, sodass der Druck auf die bebauten Gebiete in den nächsten Jahren einfach stark zunehmen wird. Und das Bauen im Bestand ist dann eben genau die Herausforderung, die ein solches Instrument wie das Baumemorandum eben dann braucht, weil gerade im Bauen im Bestand ist es sehr schwierig, mit Ziffern oder irgendwelchen technokratischen Hilfsmitteln da irgendwie ein Baugesuch zu beurteilen. Umso mehr braucht man da die qualitätsvollen Inhalte und diese Beurteilungsgrundsätze und eben die sich dann auch entwickeln können von Ort zu Ort, weil das wird unser Baugebiet sein in der nächsten Zeit, eben der Kern, das Bauen im Bestand, das Umbauen, Renovieren, aber auch der Ersatzbau unter dem Stichwort Verdichtung in aller Munde. Aber das ist das tägliche Gebrot, denke ich, der Baubehörde in den nächsten Jahren.
Ganz wichtig bei diesen ganzen Sachen ist, dass Baukultur, eine gelebte Kultur ist, das Bauen auch etwas mit dem Leben zu tun hat und nicht festgeschrieben werden kann, sondern auch teilweise auch entwickelt oder weiterentwickelt oder dürfte sich entwickeln, die es vor Ort nicht gegeben hat. Camilla Seifert, ich möchte dir das Wort übergeben. Jetzt zum Abschluss zu machen.
Ja, ich hoffe, ich denke, es war eine spannende Diskussion. Ich hoffe, Sie konnten etwas daraus ziehen. Sie gehen mit irgendwelchen Anregungen nach Hause. In diesem Sinne möchte ich diesen Tag des Denkmals und diesen Dienst beenden, auch im Namen der kantonalen Denkmalpflege, des Archäologischen Dienstes und aller, die da mitgeholfen haben, den Tag zu veranstalten. Wir sind im Unterschied zu den Institutionen, die ich gerade genannt habe, ein Privatverein. Wir sind auf Mitglieder angewiesen. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie Mitglied sind, können wir anrufen. Ich werde alles für Sie erledigen. Besten Dank.